Heute ist Donnerstag, der 10. März 2022. Ich bin Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag. In Versailles setzen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen. Es geht um die Ukraine-Krise und es geht um die Forderung raus aus russischem Öl, raus aus russischem Gas. Deutschland kann da nicht mitmachen. Das sagt Bundeskanzler Scholz seit einiger Zeit und das sagt auch Wirtschaftsminister Habeck. Gestern Abend im Gespräch mit Christian Sievers im Heute-Journal wieder.
Natürlich will ich der Ukraine helfen, aber wir können nur Maßnahmen beschließen und ich kann die nur verantworten, von denen ich weiß, dass wir sie auch durchhalten und dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führen. Und das wäre der Fall, wenn wir jetzt Öl, Kohle und Gas sofort nicht mehr in dieses Land lassen würden.
Das heißt, Sie müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr Gewissen einfach mal einen Moment zur Seite schieben, weil es wirklich sehr schwere Schäden geben würde. Können Sie uns die mal erläutern? Was sind denn diese schweren Schäden? Sie haben sogar von schweren gesamtgesellschaftlichen Schäden gesprochen, nicht nur von Schäden für die Wirtschaft.
Wir wissen aus der Covid-Pandemie, dass der Ausfall von nur einigen Vorprodukten zu Schädigungen der gesamten Lieferkette führen kann. Und das gilt natürlich auch für Vorprodukte, die aus Erdgas, Kohle oder Öl stammen. In Deutschland haben wir eine Sonderheit, die beispielsweise die USA, Großbritannien, aber auch andere Teile von Europa nicht haben. Wir sind durch Pipeline-Netze mit Russland verbunden. Ein großer Teil der Ölimporte kommt über erdgebundene Pipelines in Ostdeutschland an. Die Raffinerieprodukte gehen dann allerdings ins ganze Land. Würden wir darauf verzichten? Die sind eben nicht so leicht durch Schiffe zu ersetzen. Hm. Allerdings arbeiten wir den ganzen Tag 24 Stunden, 7 Tage lang die Woche daran, genau das zu tun, mit einigem Erfolg. Das heißt, wir werden uns schnell aus der Klammer von russischen Importen befreien, aber noch sind wir da nicht.
Was heißt denn schnell aus der Klammer von russischen Importen befreien? Ich meine, das ist jetzt über Jahrzehnte versäumt worden auf der einen Seite, aber vielleicht sogar auch mit Absicht so gemacht worden, eben weil es ein guter Deal war, die Energie aus Russland zu beziehen. Das kann man ja jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten alles ändern, oder doch?
Doch, in Wochen und Monaten kann man es ändern, aber nicht in Stunden. Und die Wochen und Monate brauche ich, um dann Entscheidungen auch zu verantworten, die nicht zu Hunderttausenden von Arbeitslosen und zu Preissprüngen führen, die Menschen sich dann nicht mehr leisten können.
Okay, Habeck, das ist ja gemeint. Aber dann sagen Sie uns, was Sie da konkret ändern wollen. Die Experten, die man dazu hört, die sagen, wir müssen alle zum Beispiel den Gürtel enger schnallen und es könnte sogar zu einem Absinken der Wirtschaftsleistung in Deutschland. 5% sind da im Gespräch. Das wäre eine wirklich schlimme Rezession. Ist es das, was uns blüht?
Ja, was blüht uns? Auch Robert Habeck weiß natürlich nicht genau, was auf uns zukommt. Aber vielleicht hilft ein Blick zurück. Während die Menschen in der Ukraine um ihr Leben kämpfen, gibt es bei uns in Deutschland eine Diskussion, verständlicherweise und auch richtigerweise, über unsere Energieversorgung. Da muss einiges passieren, aber im Moment geht es nicht nur um die Zukunft, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Und da geht es vor allen Dingen ums Geld. Spritpreisbremse muss her, fordert ein Politiker und bekommt viel Unterstützung von dem einen oder anderen. Sind wir in einer Energiekrise? Sind wir in einer Ölkrise? Ölpreiskrise? Das gucken wir uns alles mal an und als allererstes gucken wir zurück.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor den Auswirkungen der Energiekrise müssen nach einhelliger Auffassung des Bundestages vor allem die Arbeitsplätze gesichert werden. Dieses Ziel, so betonte heute Bundeskanzler Brandt in einer Regierungserklärung vor dem Parlament in Bonn, müsse Vorrang vor dem privaten Komfort haben. Außerdem forderte die CDU/CSU in einem Entschließungsantrag gezielte Hilfen für die Bevölkerungskreise, die von den steigenden Preisen für Mineralölprodukte besonders hart betroffen sind. Derartige Beihilfen, so zum Beispiel eine teilweise Erstattung der Heizkosten, versprach die Bundesregierung. Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt. Nach den Worten von Bundeskanzler Brandt ist nach wie vor nicht auszuschließen, dass sich die Energiekrise noch verschärfen kann.
Situation und Entwicklung der Energieversorgung sind das beherrschende Thema dieser Tage und Wochen. Nicht nur bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft und darüber hinaus in nahezu allen Industriestaaten der Welt. Die Lage ist schwierig und sie kann sich noch verschärfen.
Ja, was für ein Flashback, ein Auszug aus der Tagesschau aus dem Spätherbst des Jahres 1973. Was war passiert? Wenige Monate vorher hatten Ägypten und Syrien am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, einen Überraschungsangriff gestartet auf den Sinai und die Golanhöhen.
6. Oktober 1973, 14 Uhr. Die ägyptische Armee beginnt auf Befehl von Präsident Anwar as-Sadat ihre Offensive zur Rückgewinnung der Sinai-Halbinsel. Gleichzeitig dringen syrische Truppen auf den Golanhöhen vor. Nach der Demütigung von 1967 ist für die arabische Welt die Stunde der Rache gekommen. Der Yom Kippur-Krieg hat begonnen. Er wird 19 Tage dauern und der Nahe Osten wird nie wieder sein wie zuvor.
Die arabischen Staaten in der OPEC haben daraufhin bewusst die Fördermenge ihres Öls gedrosselt. Sie wollten Druck auf die westlichen Länder machen, vor allen Dingen auf die Länder, die Israel unterstützt haben. Und das waren die meisten. Innerhalb weniger Tage stieg der Ölpreis von damals 3 US-Dollar pro Fass auf 5 US-Dollar pro Fass. Sehr niedrige Werte, wenn man sich das heute so anguckt. Wir sind heute so bei 130 Dollar. Also das war damals nur ein Bruchteil, aber für die damaligen Verhältnisse war es ein enormer Anstieg. Es ging aber noch weiter in den folgenden Monaten und waren es dann 12 Dollar. Ursprünglich mal 3, dann auf einmal 4-mal so viel. Das ist die Ölkrise oder auch Ölpreiskrise des Jahres 1973. Die erste derartige Krise, die die Welt so richtig zu spüren bekommen hat.
Cars consume 30% of America's oil. Because people are not buying big cars, General Motors, the biggest car manufacturer in the world, will cut production this month by 80,000 cars.
It's a crisis of such proportion that we probably haven't even begun to grasp it yet as far as the country is concerned. This is a Pearl Harbor again as far as the United States is concerned because of the fact that it envisions a whole change in our lifestyle, a whole change in the way this country has been built.
Tja, und dann am 25. November 1973, es war ein Totensonntag, gab es dann das erste allgemeine Sonntagsfahrverbot in Deutschland. An insgesamt 4 Sonntagen durfte man sein Auto nicht benutzen, um Öl einzusparen. Außerdem wurde noch ein Tempolimit verhängt. 100 km/h auf Autobahnen, ansonsten 80 km/h auf Landstraßen.
Was sagen nun die Bürger?
Ich bin der Ansicht, dass die Regierung immer den bequemsten Weg wählt und das ist der immer erst die unteren.
Das ist der größte Witz des 20. Jahrhunderts.
Aus dieser Zeit stammt auch der Spruch freie Fahrt für freie Bürger. Der ADAC hatte damals nämlich Aufkleber herstellen lassen, damit jeder Autofahrer gegen diese Freiheitseinschränkung protestieren kann. Und dieser autofreie Sonntag hat nicht nur dazu geführt, dass die Menschen nicht mehr Auto gefahren sind, es hat auch dazu geführt, dass die Blumenhändler an diesem toten Sonntag zum Beispiel einen Umsatzausfall von etwa 70% hatten, denn die Menschen sind nicht zum Friedhof gefahren und haben den Besuch ausfallen lassen.
Und wenn Sie die Auslagen mal begucken, was wir hier allgemein ausgestellt haben, das ist nach den Tagen nicht mehr abzusetzen. Ja. Also ist für uns eine sehr schlechte Situation, die wir haben. Aber ich glaube, wir werden allgemein damit fertig werden müssen, nicht?
Ausflugslokale sind nicht besucht worden, sind einfach leer geblieben. Die Menschen sind zu Hause geblieben, auch dort wirtschaftliche Folgen, weil irgendwo auf der Welt es einen Krieg gegeben hatte. Wir erinnern uns, Yom Kippur-Krieg. Wir sind heute in einer ähnlichen Situation. Die Deutsche Umwelthilfe fordert schon sehr lange ein Tempolimit auf Autobahnen und fordert das jetzt wieder. Im Gespräch ist ein Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn. Das würde, so hat die Deutsche Umwelthilfe berechnet, etwa 2 Millionen Tonnen Benzin und Diesel im Jahr einsparen. Wie viel ist das? Das sind etwa 2% unserer Mineralölimporte. Immerhin 2%. Die Ölpreiskrise war aber sowieso nicht nur ein Problem für all diejenigen, die von A nach B fahren wollten damals. Die Preise für alles Mögliche sind gestiegen und genau das steht uns jetzt wieder bevor, weil Öl gebraucht wurde und wird, um die Dinge zu produzieren, die wir dann mal kaufen wollen oder auch um sie zu transportieren. Die Verbraucherpreise sind damals um 6,9% gestiegen. Daraufhin hat die Bundesbank die Zinsen erhöht, um die Inflation ein bisschen einzudämmen. Daraufhin ist die Konjunktur eingebrochen. Die deutsche Wirtschaft ist nicht nur gewachsen, sondern auch geschrumpft um 1,3%. Ein Krieg irgendwo auf der Welt führt dazu, dass bei uns die Wirtschaft einbricht über ganz, ganz viele einzelne Stufen. Und das ist die Situation, die wir heute wieder vor uns haben. Damals, nach dieser Ölpreiskrise, haben sich die Staaten im Westen einiges vorgenommen. Nämlich Die Abhängigkeit von den arabischen Staaten, die machen wir nicht mehr mit, haben sie gesagt. Noch im Dezember 1973 zum Beispiel hat die Bundesregierung ein 6-Milliarden-Programm auf den Weg gebracht, um 40 neue Kernkraftwerke zu bauen. Gleichzeitig hat damals die Diskussion angefangen ums Energiesparen. Man hat sich zum ersten Mal richtig befasst mit Solarenergie und mit Windenergie. Ist alles nicht so gekommen, wie es damals geplant worden ist. Vor allen Dingen sind die 40 Kernkraftwerke nicht gebaut worden. Die Preise für Öl sind nämlich irgendwann wieder gesunken und dann sind all diese Bemühungen in den Hintergrund getreten. Deutschland importiert heute etwa ein Drittel des Öls aus Russland. Auf Platz 2 ist Norwegen. Aber mit sehr großem Abstand. Und dann kommen noch andere Staaten, Großbritannien dabei, Kasachstan, Ägypten, Algerien, der Irak. Alles Länder, die selbst wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir fahren die Produktion hoch, wie es geht, nicht in Ansätzen das ersetzen könnten, was uns aus Russland fehlen würde, wenn wir gar kein Öl mehr aus Russland beziehen würden. Ein Drittel unseres Öls kommt aus Russland. Da haben wir noch nicht von Gas gesprochen. Jetzt gibt es ja Länder, die haben viel Öl, aber wir nehmen es ihnen nicht ab, weil wir die boykottieren. Der Iran ist so ein Land und auch Venezuela. Angeblich allerdings sind die USA hinter den Kulissen schon in Gesprächen, um Deals hinzubekommen, damit diese Länder irgendwie dann doch wieder ihr Öl exportieren dürfen. Natürlich in den Westen. So diplomatisch klingt das, wenn die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden das formuliert.
These are all geopolitical issues that have a range of topics that are a part of the discussion in our engagements.
Also, wir sind abhängig von Gasimporten, wir sind abhängig von Ölimporten. Ich habe es ja vorhin erzählt, 1973 und in der Zeit danach ist alles Mögliche teurer geworden. Nicht nur das Benzin an der Tankstelle, auch Lebensmittel sind teurer geworden. Zum Beispiel auch deshalb, weil der Dünger teurer geworden ist. Warum ist der Dünger teurer geworden? Weil man für die Herstellung von Dünger, von Stickstoffdünger vor allen Dingen, sehr viel Öl braucht. Also nicht der Dünger selbst besteht aus Öl, aber es wird viel Energie gebraucht, um den herzustellen. Wird der Dünger teurer, dann kann in einigen Regionen dieser Dünger möglicherweise nicht mehr eingekauft werden, kann damit auch nicht aufs Feld ausgebracht werden und es kommt möglicherweise zu Nahrungsausfällen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, denn Russland, die Ukraine und auch Weißrussland exportieren nicht nur Energie. Und es gibt Menschen, die sagen, es könnte sein, dass wir vor einer Nahrungsmittelkrise stehen. Dazu gehört auch der Ökonom Dr. Daniel Stelter. Hier ist ein Auszug aus seinem Podcast Beyond the Obvious 2.0.
Es drohen aber auf der Welt auch woanders noch soziale Konflikte. Und ich muss gestehen, diese machen mir große Sorgen. Denn wir haben jetzt immer gesprochen von Öl und Gas. Vergessen wir nicht, die Ukraine und Russland sind extrem wichtige Lieferanten für Nahrungsmittel. Ungefähr 33% der Weltexporte von Gerste kommen aus Russland und der Ukraine. 29% von Weizen, 19% von Mais und immerhin 80% von Sonnenblumenöl. Auch bei den Düngemitteln spielt Russland und die Ukraine eine wichtige Rolle und auch Weißrussland. So kommt ein Drittel der Exporte von Kalidünger der weltweiten Exporte von Kalidünger aus Weißrussland und aus Russland. Nun müssen wir davon ausgehen, dass in diesem Jahr Russland und vor allem auch die Ukraine als Lieferanten von Nahrungsmitteln ausfallen. Und das trifft auf eine Welt, die wiederum nicht vorbereitet ist. Das World Food Program hat bereits im November letzten Jahres, also weit vor Krieg und weit vor Sorgen, dass die Ukraine als Lieferant ausfallen würde, vor katastrophalen Defiziten gewarnt und gesagt, dass einige hundert Millionen Menschen in diesem Jahr Hunger leiden werden. Dies wird natürlich jetzt massiv verstärkt. China hat übrigens vorgesorgt und hat bereits in der Vergangenheit große Vorräte angelegt. Es hält zurzeit eben 70% beispielsweise der Weltvorräte an Mais und 51% der Weltvorräte an Weizen. Dies dürfte die Probleme für den Rest der Welt noch weiter erhöhen. Was wir jetzt erleben, ist letztlich nichts anderes als die Tatsache, dass wir es zu tun haben mit einer wahren Supermacht, nämlich der einzigsten wirklichen Supermacht für Rohstoffe aller Art. Denn wir wissen ja, auch bei anderen Bereichen wie Titan, wie Palladium und wie auch bei dem berühmten Neongas halten Russland, die Ukraine und Weißrussland sehr bedeutende Positionen in den Weltmärkten. Nichts birgt so viel sozialen Sprengstoff wie steigende Nahrungsmittelpreise und Hunger. Ich erinnere daran, die blutigen Unruhen des arabischen Frühlings vom Frühjahr 2011 waren die direkte Folge der weltweiten Weizenknappheit, ausgelöst damals durch eine Dürre in China. In Ägypten wurde Brot um 40% teurer und dies war sicherlich der Hauptgrund für das blutige Ende der fast 30-jährigen Herrschaft von Hosni Mubarak. Auch der syrische Bürgerkrieg hatte übrigens in einer Dürre im Jahr 2009 wohl seine Grundursache. Von den 9 größten Weizenimporteuren der Welt, die allesamt im Nahen Osten liegen, wurden damals 7 von Unruhen erschüttert. Jetzt kann man sicherlich schwerlich behaupten, dass der Nahe Osten sich seither zu einer stabilen Weltregion entwickelt hat. Käme es nun also zu erneut steigenden Getreidepreisen, und eigentlich muss man streichen, das käme, denn es wird so sein, ist ein arabischer Frühling 2.0 die unweigerliche Folge mit noch mehr Konflikten und einer neuen, noch größeren Migrationswelle in Richtung Europa. Es ist ein Szenario, vor dem es uns zu Recht grausen sollte. Doch wie gesagt, dieses Szenario steht uns bevor. Und deshalb wäre mein Appell, dass jetzt gehandelt wird. Noch kann die EU, noch kann die westliche Welt etwas dagegen tun. Zum einen müssten wir alles daran setzen, den Anbau in der EU in diesem Jahr deutlich zu steigern. Vergessen wir nicht, Frankreich und Deutschland stehen schon jetzt für 15% der Weltexporte. Ich würde aber noch weitergehen. Ich würde sagen, die EU sollte Weizen aufkaufen zu Marktpreisen und sollte diese verbilligt an unsere Nachbarn liefern. Die Folge wäre zweifach. Zum einen hätten wir hierzulande in Europa noch überproportional schneller steigende Preise für Nahrungsmittel und zum zweiten würden wir Steuergelder dafür aufwenden. Der Aufschrei, den kann ich mir schon vorstellen, ist natürlich groß, aber die Bürger des reicheren Europas können höhere Nahrungsmittelpreise eher verkraften und zum Zweiten sind die Kosten einer weiteren Destabilisierung des Nahen Ostens perspektivisch für uns alle deutlich größer. Deshalb mein Appell an Berlin, mein Appell an Brüssel, macht euch an die Arbeit und überlegt, wie ihr diese humanitäre Krise und damit auch die soziale Destabilisierung direkt vor unserer Haustür noch verhindern könnt. Wir haben noch Zeit und wenn die Krise etwas gezeigt hat, dann zeigt sie, es lohnt sich, vorbereitet zu sein und es lohnt sich, geostrategisch zu denken. Also an die Arbeit. Denn sonst haben wir ein massives Problem im Herbst, dass wir Konflikte haben, nicht nur im Osten, sondern auch im Süden von Europa.
Also auch hier nochmal ein ganz anderer Aspekt. Kommen wir nochmal zurück zum Benzin 1973. Wie auch jetzt geht es um die Frage, wie können wir denn Menschen entlasten? Wir haben vorhin den Auszug aus der Tagesschau gehört, dass man möglicherweise den Menschen Gutscheine gegeben hat, wenn sie hohe Heizkosten hatten. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, ein Mann, der im Wahlkampf ist, Ende des Monats wird im Saarland gewählt, sagt, der Staat bereichert sich an den gestiegenen Energiekosten und deswegen muss eine Spritpreisbremse her.
Morgen, ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich... Diese 2,12 Euro, ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. 2,129 € für einen Diesel. Sorry, das geht wirklich nicht mehr für ganz viele.
Was ist eine Spritpreisbremse? Kann alles Mögliche sein. Also, was könnte es bedeuten? Dann fangen wir mal an mit dem, was wir nicht machen können. Wir können nicht einfach so den Raffinerien und Ölkonzernen den Preis vorschreiben. Ja, man kann sich über die Gewinne ärgern, die diese Unternehmen machen. Aber wenn man ihnen vorschreibt, dass sie etwas zu einem festen Preis verkaufen müssen, natürlich billiger verkaufen müssen, als sie es möglicherweise wollen würden, dann ist das so eine Art Enteignung. Sehr, sehr schwierig, das rechtlich durchzusetzen. Eher unmöglich. So, dann könnte man hingehen und könnte sagen, okay, dann gehen wir doch an die Steuer ran. Die Benzinsteuer liegt im Moment bei 65 Cent, bei Diesel sind es 47 Cent jeweils pro Liter. Okay, dann könnte man sagen, dann senken wir doch diese Steuer einfach. Auf den ersten Blick eine tolle Idee, aber erstens, das Geld fehlt dann natürlich im Haushalt. 15 Milliarden Euro aus der Mineralölsteuer auf Benzin und nochmal 20 Milliarden aus der Dieselsteuer hat der Staat im vergangenen Jahr eingenommen. So könnte man sagen, okay, es ist in Ordnung, der Staat hat dann halt weniger Geld in der Kasse. Aber was kann denn passieren, wenn wir die Steuer um 10 Cent senken? Niemand sagt, dass die Tankstellen das nicht ausgleichen und einfach den Preis wieder anheben, auf den Preis, den sie ja vorher schon hatten. Für den Autofahrer wäre da nicht viel gewonnen, der Verlierer ist der Staat und damit wir alle. Gewinner wären die Ölkonzerne. So, und damit möglicherweise auch wiederum diejenigen, deren Öl wir ja nicht wollen. Stichwort Russland. Eine andere Möglichkeit ist dann auch noch die Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel zu senken. Die kommt ja nochmal obendrauf. Hatten wir ja während Corona schon in der Gastronomie statt 19% nur noch 7%. Das würde ein bisschen was ausmachen. Der Staat würde wieder verzichten. Aber verzichten die Unternehmen denn automatisch dann auch oder geben sie nicht einfach diese Preissenkung nicht weiter? Das also ist die Situation, vor der wir jetzt stehen. Die Preise werden weiter steigen. Wir wissen noch nicht, welche Entscheidungen die Regierung oder der Bundestag einmal treffen werden. Sicher aber ist, wir werden auch diese Ölpreiskrise und Gaspreiskrise überstehen. Selbst wenn es nicht sofort besser wird, es wird irgendwann besser. Und auch damals kam es alles dann doch nicht so schlimm.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wegen der Energiekrise brauchen die Bundesbürger offenbar vorerst nicht mit neuen Einschränkungen zu rechnen. Nach einer Kabinettssitzung in Bonn betonte heute Regierungssprecher Grünewald, dass die Bundesregierung gegenwärtig weder das Sonntagsfahrverbot auf Sonnabend ausdehnen, noch den Gebrauch von Zweitwagen verbieten oder die Heizöllieferungen einschränken wolle.
Ja, wir haben über Freiheit und über Geld gesprochen und ich bleib dabei. Das fühlt sich alles ein bisschen falsch an, während Menschen tatsächlich um ihre Freiheit und um ihr Leben fürchten müssen, die Menschen in der Ukraine. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.